Acus bichas, fajol da mata com que pitiani e altissavó bem. Mulia di, tanhada está aqui, tchá falaria, pras pras. Tinisse da pité por chudipa. Já informou snavlin nu que casamare é cuce e nia blanca e fosc se que la lana de su piciani. Al sne jus, sne champeite por bosc e da incalde inant ne la dgui mai plaudu.
Wenn er erzählt, dann liegt seine rechte Hand auf einem Bergkristall, auf einem magischen Stein. Vielleicht beflügelt der Bergkristall die Kraft der Worte. Und kraftvoll erzählt er. Giovanni Pescolderung aus St. Vigil in Enneberg. Der Mann mit dem schönen ladinischen Namen. Pescolderung. Am Fuß des gerodeten Hügels. Giovanni Pescolderung steht jedenfalls mit beiden Beinen auf dem Boden und im Leben. Haare und Bart des 66-Jährigen sind graubraun und strubbelig und ein Pendant zu den wachen Augen mit den sympathischen Lachfältchen. Geboren ist er in La Villa, Stern, im oberen Gardertal und dann Lehrer geworden, der ehemalige Leutnant der Gebirgsjäger. Die militärische Disziplin spürt man immer noch ein wenig. 30 Jahre lang war Giovanni Pescolderung Volksschullehrer in St. Leonhard, in Wengen und hier in St. Vigil, wo er seit 14 Jahren seinen Ruhestand verbringt. Ruhestand? Ein Unwort für den dynamischen, junggebliebenen. Dass er den Sport und insbesondere das Skifahren liebt, beweisen die unzähligen glänzenden Pokale. In Reih und Glied stehen sie im Regal, über vielen Büchern. Pescolderungs Arbeitszimmer mit dem gelb gekachelten Ofen ist eher eine gemütliche Arbeitsstube, ein Rückzugsraum. Hier arbeitet und denkt ein Belesener, einer, der beim Ladinischen Lehrerbund viele Kurse für den pädagogischen Nachwuchs gehalten hat, der sich für die ladinische Sprache, Schreibweise und Grammatik engagiert, an der ladinischen Zeitschrift La Usche de Ladins mitarbeitet, ebenso am alljährlich erscheinenden ladinischen Kalender. Und der schon zwei Gedichtbände in ladinischer Sprache veröffentlicht hat. Einer, den es hinauszieht in die Natur, beim Wandern und Klettern, vor allem aber im Winter auf einsamen Skitouren. Nachdenken, reflektieren, verinnerlichen, schweigen. Und dann erst erzählen von der Bärenhöhle in den Contorines und anderen Begebenheiten aus der ladinischen Welt. Mit einem gewissen, wissenden Augenzwinkern.
La lianda caldium sein, la storia del yacht fosc. Je lungega e l'ingiade in paur ca un yacht fosc. Fosc scioc il charbun. Annanà niancante pice tac de blanc in zanon. E cos yacht è un tir d'ar de marveia da sara cancagnè scurs paril e da domani nielindò zurucca ciasa. E c'è ex paur pumsani a tangata, no? Pumsa che già al desnava in più calè da gnara in banun da gnara di mezz modea calè bunda pie su rucces spumsal mil tanyemi fo in po.
Ein Bauer in Zwischenwasser im Gardertal besaß eine pechschwarze Katze. Diese Katze verließ jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit den bäuerlichen Hof und kehrte erst beim Morgengrauen zurück. Weil sie aber fleißig Mäuse fing, ließ der Bauer sie gewähren. Nun musste der Bauer eines Abends nach dem Essen noch talaufwärts nach Picolain gehen. Als er gegen Mitternacht durch den Pleieswald über dem Garderbach zurückging, hörte er vom gegenüberliegenden Ort Weltschellen die Turmuhr schlagen. Beim 12. Schlag stand plötzlich zwischen Weg und Bach ein Schloss, dessen Fenster hell erleuchtet waren und das er nie zuvor gesehen hatte. Er schlich sich näher, spähte hinein und gewahrte ein Fest, das in vollem Gange war. Nur alle Kellner und alle Musikanten waren pechschwarze Katzen. und bei den Musikanten entdeckte er gar seine eigene, welche die Klarinette spielte. Wütend rief er sie an, und im selben Augenblick erlosch alles Licht, und das Schloss fiel mit seinem ganzen Treiben wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Der Bauer ging verstört nach Hause, doch seine Katze blieb für immer verschwunden. Es hieß, es seien Hexen im Spiel gewesen.
Zakan. Wer weiß wann? Eine ladinische Sagennacht in Bayern 2 Radio.
Da hatte man ja auch viel mehr Zeit damals zu erzählen. Deswegen sind auch diese Sagen entstanden, nicht? Die langen Winterabende ohne Fernsehen, nicht? Da wurde erzählt und unsere Vorfahren hatten bestimmt auch mehr Fantasie als wir heutzutage, denke ich. Ich finde das auch schade, sagen wir, die kleinen Kinder, gell? Daheim in der Stube, da kennen sie jeden Trickfilm, jeden Film, alles, was im Fernsehen ist und können vielleicht ein Schaf von einer Ziege nicht mehr unterscheiden. Also wenn man die Großmutter denkt, ich denke auch an meine Großmutter zurück, dann denkt man an viele schöne Geschichten, die man von der Großmutter gehört hat, nicht?
Nach dem Abendessen wurde noch gearbeitet bis 10:30. Und dann hat man halt mal Rosenkranz gebetet. Und wenn Rosenkranz fertig war, dann hat man halt so Geschichten erzählt.
Vor allem im Winter ist es so faszinierend, so geheimnisvoll. Diese Ruhe, diese Stille, ja. Mit Fantasie, glaubt man schon, in Fahnes oder im Limosee könnten Nixen oder Elfen oder so Geister sein. Oder Dolasila oder Lujanta, die könnten irgendwo zwischen den Felsen noch leben, nicht?
Also die Sagen da, die wurden nur so weit erzählt von Leuten, die oben gewohnt haben, so nicht, die noch nicht so Kontakt haben, nicht? Weil im Tal war ja alles schon in Bewegung, nicht? Wir haben nur so vage Erzählungen von diesen Kristallen und von den Schlössern, von die Leute haben schon immer erzählt, aber nichts, dieses Poetische, dieses Gefühlvolle, dieses Träumerische, nicht? Die haben nicht mehr geträumt, da die Leute.
Und dann bin ich zu den alten Leuten gegangen, von Puffels, kleinen Puffels da drüben bis Plan, habe ich alle alten Menschen kennengelernt, denn ich bin einfach zugekehrt. Und ich habe immer ein Packtel Kaffee gehabt, wenn es sich um meine Frau gehandelt hat, und eine Flasche Wein, wenn es Männer waren. Und dann habe ich gefragt, darf ich mich ein bisschen zu euch setzen? Ich habe immer nur gebettelt, bitte erzählt mir von damals.
Mein Vater Oswald war ein hervorragender Geschichten- und Sagenerzähler. Der hat nicht nur Kinder und Heranwachsende, sondern auch Eltern und Erwachsene mit seinen interessanten Geschichten fasziniert, die er eben schon einfach, aber überzeugt erzählt hat. Um das geht es ja nicht, dass man eine Überzeugung hat, dass man an diese Geschichte glaubt. Die hat mein Vater Ende der 1940er Jahre auf unserer schönen Hütte oben auf der Seiseralm, die hat sogar einen Namen, Lusenberger Hütte, uns als Kindern erzählt, und zwar meiner Schwester, meinem älteren Bruder, mir und einem Cousin, und zwar meistens so zwischen 9 und 10 Uhr abends im Bett.
Wir waren drei Kinder und die Großmutter hat in einem Zimmer da vorn gewohnt und sie hat uns erzählt. Die Großmutter hat uns aber auch Angst gemacht, weil sie ganz langsam erzählt hat, auch durch die Art, wie sie gekleidet war, mit diesem Kopftuch, das alles verdeckt hat. Man sah nur das Gesicht und ein wenig die Hände. Und wenn sie dann plötzlich das Kopftuch herunterzog und den Ork nachgemacht hat, dann hat einen die Angst gepackt, weil die Großmutter wie der Ork aussah.
Mit nix und wieder nix kann man vielleicht Kindern so viel Feeling für die eigene Heimat für die Landschaft, für die Flurnamen, für unser Menschsein in diesem Raum überbringen und geben, wie eben mit Geschichten und mit Sagen, weil da ist etwas ganz Profundes zwischen dem Erzähler und dem, der es hört, da. Man braucht ja nur das Leuchten der Augen der Kinder zu sehen, aus denen nicht nur Gefühl, aber auch Verstehen und Intelligenz zum Erzähler zurückleuchtet.
Die Großeltern merken, dass jedes Kind seine eigene Person entwickelt hat. Und jetzt kommen die Großeltern und erzählen Sagen mit Helden, mit Missetätern, um Wegweiser zu geben. Und von mir aus sind die ladinischen Sagen bestimmt nicht wahr. Aber sie enthalten so große Wahrheiten.
Beim Schloss Raas oberhalb von St. Figil in Enneberg lebte ein Bauer, der auch als Hexenmeister bekannt war. Während seine Frau am Samstagabend kochte und er zum Nachtisch Kirschen holen sollte, ging er dazu nach Fintel im Pustertal. Und noch bevor er einige Minuten später zurückkehrte, stand ein Korb frischer Kirschen auf dem Tisch. Und als ein anderes Mal der Knecht einen Sack Hafer auf dem Feld vergessen hatte und ihn holen wollte, meinte er, das sei nicht schlimm, wenn einer den Sack stehlen wollte, bliebe er sowieso daran hängen. Und tatsächlich fand man am nächsten Tag einen Mann auf dem Feld, der von dem Sack nicht mehr loskam. Diese Zauberkunst hatte der Bauer einem Pakt mit dem Teufel zu verdanken. Als Gegenleistung sollte die Seele des Bauern ab dem 70. Lebensjahr dem Satan gehören. Als der Geburtstag schließlich heranrückte, wurde dem Bauern Angst und Bang, und beim Erscheinen des Teufels handelte er eine Verlängerung unter folgender Bedingung aus: Der Bauer sollte eine Stunde vor Mitternacht zum Würzbach am Ende des Rautales laufen, mit dem Mund einige Kräuterwurzeln ausreißen und damit zum Glockenschlag 12 wieder in Raas zurück sein.
Sentiamo la storia de Christel da Raas. Christel da Raas, calé un paur, et al medemo tamp incen storium, che vio chilo al plan, ia te o la calé in jade il chastel da Raas. E al vendit che spaur savoda striné de vini sort, ancunta che intratanche sua fomna cojoles tutres da Sara, gel al ia vandoies a queie kerses. E can calè calè les tutres sin masa, spel in cialin do zeruc con un bel chast de kerses madudes da mangé de do. Che te guin e voin de capì Cogal fa joa fatangne, no? Al vainci con te che al purva fora tan champ de vini sort de blas de sumanzas, no? Urde, furmant, siara, avana. E la Sara elste i fanci che sa des mantien sac d'avana te champ.
Trotz der Schwierigkeit der Aufgabe gelang es dem Christel, sie rechtzeitig zu erfüllen, und der Teufel musste seine Seele freigeben. Fortan lebte der Christel ohne die Fähigkeit der Zauberkunst. Beim Besuch des heiligen Abendmahls in der Kirche wurde jedoch die Hostie in seiner Hand schwarz. Er beichtete dem Pfarrer seine frühere Verbindung mit dem Teufel und musste zur Buße den Blick sein restliches Leben lang gesenkt halten und durfte nie mehr gen Himmel schauen. So starb er 7 Jahre später, zwar als Buckliger, aber christlicher und guter Mann.
Allein zum Tümant pum sempre plö a sua vita do e gignado later. Amassa va il conte. Ende intratan la comunion o dan la comunion dalla elevazion canc il pro alza se l'ostia, spo weigel che sta ostia va in foscia schöckel charbun. Spo sal, spur du, e sat mündo dal balance. Per giù a ti conte al pro, va al detto al pro, io, cageval un pu nia, dut d'arte bun, mo t'massas fa penetanza, dil per penetanza un post mai plö c'aresse al cil. E al vendit cala c'ha movit 7 anni, e cala c'ha fe una bella gran goba al spinè da c'ha retresia por terra, por c'ho di can sa mai plö infide da c'aresse al cil t'kir 7 anni. E al vend con te cala mort, ha fat una buona mort, alle mort li garzin e contant, e sa in se salvè. Chevalier. Sage von der weißen Schlange. La bisca blancia. Se la munte de fodara vedla, cale sura pederusse, ilo el dañara nu varde, ange dañara russe cui tirs, culs vaces, pludadinc, culs bisces, alenc nu gonot strite pulles muntes, dantar ampezain e maroi. Mut casta storia, oressi secund te, d'un fat succedu, che s'ingsta munt el, danda ein, danda trötsch ein, un grüm de bisques crudainteron, bisques da tosser, e i fa mais, e i prodadus, chi se temo da spavant, no? Da trais cia feinc na becada o latra, niente magari morci da una bisca e uno l'altro vanno al contea e non si lascia la vita che un'ania chiamò di giungla la medicina da gide de contra.
Am Ende des Rautales, vor Eintritt in das Reich der Farnes, liegt oberhalb der Pederü-Hütte die Alm Fodara Vedla. Diese Alm wurde lange Zeit von den Bauern gemieden, weil sie von giftigen Schlangen bevölkert war. Eines Tages beschlossen einige mutige Bauern erneut einen Versuch zu wagen und zogen mit den Kühen hinauf. Die Tiere hatten jedoch, als sie gemolken werden sollten, keine Milch. So legten sich die Bauern nachts auf die Lauer und beobachteten, wie eine Vielzahl von Schlangen aus ihren Verstecken krochen, den Kühen die Milch aus dem Euter tranken und wieder verschwanden. Da erinnerten sich die Bauern an einen der Iren aus St. Vigil, der auch als Hexenmeister bekannt war, und baten ihn um Hilfe. Dieser stieg auf zur Alm, zündete nach Einbruch der Dunkelheit in der Nähe der Hütten ein Feuer an und wartete. Bald kamen die Schlangen, krochen einen nach der anderen ins Feuer und verbrannten darin. Sodann kündete zum Schrecken des Hexenmeisters ein Pfeifen in der Luft die weiße Königin der Schlangen an, die eine goldene Krone auf dem Kopfe trug. Bevor sie sich dem Feuer näherte, umschlang sie den Hexenmeister und zog ihn mit sich ins Feuer hinein. Noch heute gibt es auf Fodara Vedla einen Felsen, auf dem die grausigen Spuren der vielen mit ihrer Königin und dem Hexenmeister verbrannten Schlangen zu sehen sind.
Mudnang saltete füg, se tir la sepor köster jung, sin turkoraia in charia e la stracia ite jöte füg, e tramid ui, brüsch e verdjö, i paurs della gran spurduda della tama chi sne champa te süs ötjes de mund, il de do canca il vaca e giusa ciare spaio du calè un te gran frignun fora i je contra pederu contra il plan calè ste le gras e le costs biscas burjadas ca burge fora la cortes cos frignun cam pocia modai al de da in que e biscas vaigan al de da in que iado later una suc tant'atri post monia ple cal schires de bisques che ti farò tante dan ai paurs marui.
Mareo, Mareppe, Enneberg. Ladinisch, Italienisch, Deutsch. Die Namenswurzel ist rätoromanisch, bedeutet Mure, Schutzstrom, und trifft das Reich der Farnes im Kern. Unzugängliche Felshochebenen, graue Karrenfelder über grünem Almland, zwischen St. Vigil, St. Cassian und Cortina d'Ampezzo. Eine ambivalente Spielwiese der Mythen und Mountainbiker. Nach außen hin abgeblockt mit steilen Wandabstürzen, mit Terrassen, Bändern, Stufen und Gesimsen. Bergzähne, Felstürme, Mauerklötze, Kroster, Eisengabel, Piz da Peres, Vallon Bianco. Mal bunt gebändert, mal monumental geformt. Dolomitenarchitektur en masse. Farnes, Pfanne, Felsenpfanne, wie ein übergroßer Suppenteller. Im Boden die Sennesalpe, die kleine und die große Farnesalpe. Die eine wildromantisch, die andere rau, die dritte gefällig. Humusreiche Almböden und malerische Seen. Sennessee, Pischodellsee, Limosee, Lago Secco, Grünsee, Paronsee, Contorinessee, Farnessee. Märchenaugen in der Sagenwelt. Sagenwelt und Wanderwelt. Zwischen 1500 und 2700 Meter Meereshöhe. Mit vielen Hütten. Vom Alpengasthaus Pederü über das Rifugio Fodara Vedla bis zur berühmten Farneshütte. Schöne Hütten und schöne Frauen. Mit ihrem Prada-Outfit von Kopf bis Fuß würde die Farneswirtin wohl jeden Laufsteg zwischen Mailand und New York schmücken. Eine moderne Ghana, Nachfolgerin der Kräuterfeen, die einst im Reich der Farnes gelebt haben. Zusammen mit ihren Männern, den Salvans, harmlos scheuen Waldmenschen. Ein sagenhaftes Leben in der wilden Weite lieblicher Almen und karger Felsen. Farnes, Fanna, Fanienses. Ob dieser rätische Volksstamm hier gesiedelt hat, lässt sich nicht belegen, bleibt spekulativ. Doch in alten Urkunden wird der Sast la Croix, der Heiligkreuzkofel am Westrand der Farnes, Petra Fanna genannt. Zumindest ein Indiz. Von St. Vigil in Enneberg führt das Rautal hinein ins Reich der Farnes, steigt auf 15 Kilometer Länge nur sanfte 400 Höhenmeter an. Es ist das größte Seitental des Gardatals und das bedeutendste in geschichtlicher Hinsicht. Enneberg ist Urpfarre, La Pille de Mareo. Hier befindet sich die älteste Kirche Ladiniens, schon Anfang des 12. Jahrhunderts erwähnt. Damals unterstand Enneberg dem Kloster Sonnenburg bei Bruneck, dem zweitältesten Benediktinerinnenkloster in Tirol. Enneberg, jenseits des Berges. Eine abgeschiedene Welt. Nur in den Sagen aus dem Reich der Farnes ist noch etwas zu erahnen von dieser Abgeschiedenheit.
Also nach Pederü, da fährt man durch das Rautal, das ist eine geteerte Straße und da ist ein großer Parkplatz, nicht? Und da sind wir im Naturpark und links geht es ganz steil nach Fodara Vedla und Sennes hoch. Und in Fodara Vedla hat sich das zugetragen. Also diese Sage handelt eben von der Alm von Fodara Vedla. Fodara kommt von Foda und Foda war praktisch ein Stall für die Schafe, nicht? Foda kommt ja von Foeta, kommt aus dem Lateinischen, nicht? Und heißt eigentlich Tier. Und das ist interessant. Wir sagen die Schafe auf Ladinisch les bichos. Bichos. Das könnte vielleicht von Bestia kommen. Die Ampezzaner, die sagen Rafedes. Fedes von Foeta. Dieser Foda. Vedla, das ist alt, nicht? Vedla ist Femininum, nicht weiblich. Fodara. Ich war also Fodara Vedla, hat mit alt zu tun. Es geht hier um die Almgrenze auf Fodara Vedla.
Am Eingang in die Welt der Farnes liegt die Alm Fodara Vedla, das heißt alter Stall. Seit jeher stritten sich die Ampezzaner mit den Enneberger Bauern um die Weidegrenzen dieses Gebiets. Da schlugen eines Tages die Ampezzaner vor, vier kräftige Enneberger sollten einen ausgewählten, stattlichen Felsbrocken ins Ampezzanergebiet hineintragen, soweit sie es vermochten. Daraufhin würden ihn die Ampezzaner wieder, soweit es ihnen möglich war, zurücktragen. Wo sie den Stein absetzen müssten, wäre die Grenze der beiden Almflächen. Die Enneberger kapitulierten nach einem kurzen Versuch, den Stein auch nur anzuheben. Die Ampezaner dagegen packten ihn und trugen ihn noch weit in das gegnerische Gebiet hinein, bis eine Sennerin der benachbarten Sennesalm sie erblickte. Sie rief Yes, Marita, und beendete damit, ohne davon zu wissen, den Pakt, den die Ampezaner zuvor mit dem Teufel geschlossen hatten. Der Felsblock fiel zu Boden und begrub die vier Ampezaner unter sich. An seinen vier Ecken wuchsen vier Zirbelbäume, und auch wenn die Bäume heute nicht mehr stehen, erinnert eine Quelle in der Nähe mit dem Namen Fontana al-Cir immer noch an diese Begebenheit.
E pur fortuna el ste la Ciajarina, la famaia de Senes, an certo moment chi vai gagnan cung spadrum, sposala tangs pur du, spala scraie, yes marita, quis sa roba dutta la munt. Te cal moment, cala pronunciel sparores, Yes, Marita, cures di Gesù e Maria, a chi s'ampezzain pur du sue sforces, e Tomasia portera, che sgran padrun, la sura e i fracia. Al dena in cui va il ciamo con te, che u la calex padrun il cresciù cater cirs, tvini ciantun un, che spal dena in cui nia più daudai, perciò di che tan vedli esi tu mai fra i dis, Mu, dai lod lungia, el chamona fontana dega qua in fora, che alinom la fontana del Cir.
Zakan. Wer weiß wann. Eine ladinische Sagennacht in Bayern 2 Radio.
Ihr da, les Muntes Tvanes, el Krab alt. In de il lagana es montagnules quai gagnan a dar lerc a gnalla giona con un viaduc con un pic popot il brac. E can sta la ruba dar lerc spoi la ved lagana clacunas alle multa. E multa e nuda scusiada da gi jodles munt jod la valt popena alla ore. A chi li fortuna a ste da mi. E sein gnan do, weil er zurück zu is muntes, suran da la poppa alla gana, Santa Tomaia e mör. La gana es montagnol stiaba in dit, calè prigurus gijö tlaval, tlbagn ste, tlbagn este.
Einst lebte eine Gana, eine wilde Frau namens Multa, mit ihrer Mutter in den Bergwäldern der Fanes. Da das Leben in der Wildnis karg und hart war, suchte sie im Tal eine Anstellung bei einem Bauern zu finden. Nach einem Jahr jedoch kam sie zurück zu ihrer Mutter, gebar ein Kind namens Multina und verstarb kurze Zeit später. Die Gana zog Multina auf und war ihr eine fürsorgliche Mutter. Als Multina zu einem hübschen Mädchen herangewachsen war, traf sie eines Tages den Prinzen von Popena, der zur Gamsjagd herübergekommen war. Die beiden verliebten sich ineinander, was der Gana freilich nicht verborgen blieb. Sie warnte Multina, nicht dieselben Fehler zu begehen wie ihre Mutter, konnte jedoch nicht verhindern, dass Multina den Prinzen heiratete. Die beiden lebten sehr glücklich und führten das Volk der Fanes als erstes Königspaar zu Wohlstand und Blüte. Als der König nach vielen Jahren starb, wurde er in einer festlichen Zeremonie verbrannt, um seine Seele für das Weiterleben in einem anderen Körper freizugeben. Die Asche wurde auf einem Hügel neben der Lavarella-Scharte am Heiligkreuzkofel beigesetzt. Multina überlebte ihn um einige Jahre und wurde nach ihrem Tode ebenfalls verbrannt. Zunächst wurde die Asche in einem goldenen Kelch zum Grab des Königs am Col de Traves gebracht. Dann beschlossen die Ältesten des Volkes der Fahnes, sie zum Segen der Untertanen über die Wiesen der Armentara auszustreuen. Seit dieser Zeit sollen in jedem Frühjahr unter dem Heiligkreuzkofel die schönsten Blumen der ganzen Gegend zu bewundern sein, weil der Geist der ersten Fahneskönigin in ihnen weiterlebt.
Corp, la chesladia sua anima, suo spirito, comme ça j'ai sorti de Chile, pour pouvoir se réincarner dans d'autres mythes. So chandre nu pour te, fanus fora je pour la porcela, tem desh, so tsas dwana iecina fora sen coldi tramash. Multina es ura vita chamoza cotandai, cancala e morta e paten al tet peres, am tusso e barantli, e la burjada shuk so om. Fai porte fora il chandre. Ten calis dor, tamatsen coldi tramash lungel calis, da som. Kan kan jeg stakke ud af fora. I ved lidt fanes al by en mjø pinsir na mjø idea. Ja, du ud kjænder i la somne fora por armantara i alle por kal kal kraji plebitsyv sen kipra d'armantara. Aja, sumanza d'regina, aje njus Kulta da Chandra Regina.
Die Sage von Multina, erzählt von Giovanni Valentini aus La Villa, Stern im oberen Gardatal. Giovanni Battista Valentini. Tita lautet sein ladinischer Spitzname. Doch im Tal ist er besser bekannt als Giovannin, Hänschenklein. So haben ihn schon seine Mitschüler gerufen, weil er als Kind klein und schmächtig war und in ärmlichen Verhältnissen leben musste. Giovannin wurde 1937 geboren, in Levico bei Trient, dem Heimatort seiner Mutter. Dort, am Levico-See, haben seine Eltern ein Gasthaus geführt. Doch nach wenigen Jahren ist die Familie umgesiedelt, ins ladinische Abteital, wo die Familie des Vaters seit Generationen ansässig war. Der Großvater war Bauer und Bienenzüchter. 1939 wurde das neue Haus fertig, doch statt Gästen kam der Zweite Weltkrieg. Keine einfache Zeit für eine Familie mit 6 Kindern. Keine einfache Zeit für Giovannin, den ältesten der 3 Buben und 3 Mädchen. Obwohl zu Hause jedes Geldstück 2-mal umgedreht werden musste, hat Giovannin die Mittelschule in Meran und dann die Lehrerbildungsanstalt besucht und danach mit 18 Jahren eine Stelle als Volksschullehrer bekommen, weil es zum Glück nach der Ära des Duce kein Berufsverbot mehr gab für einheimische Lehrer. In den ladinischen Tälern wurde wieder dreisprachig unterrichtet und nach 46 Dienstjahren nahm Giovannin den Frühpensionsbonus wahr. Anstatt Däumchen zu drehen, widmet sich Giovannin aber bis heute der Pflege und Weitergabe der ladinischen Sagen.
Vor 10 Jahren hast du nichts verstanden. Es sei denn, einer hat die ladinischen Dialekte gelernt. Nur dann hat er alles verstanden. Aber wenn einer nur mal so ins Haus kam bei uns im Fassertal, das Grödner Ladin war eine völlig andere Sprache. Aber durch die Sendungen im Fernsehen und im Radio und durch die Zeitungen beginnt man allmählich, sich untereinander zu verstehen.
Unter Ladinern kann man sich nicht verständigen. Wir haben keine Einheitssprache.
Wenn andere Deutsch oder Italienisch reden, können wir mitreden und verstehen alles. Wenn wir Ladinisch reden, dann verstehen die anderen nicht. Natürlich, von Tal zu Tal gibt es dann verschiedene Mundarten, denn man hatte ja wenig oder kaum Kommunikation von einem Tal zum anderen. So ist das Ladinisch in Gröden oder im Fassertal oder in Cortina d'Ampezzo, Bugenstein, etwas anders, nicht? Man versteht sich zwar, aber es gibt diese Verschiedenheiten, nicht? Und die Sprache, wissen wir, die hat sich aus dem Lateinischen gebildet, aus dem Vulgärlatein, nicht aus dem klassischen Latein. Und heutzutage noch so gut 80-85% der Wörter, die stammen eben vom Lateinischen her. Dann haben wir die sogenannten Germanismen vom Pustertal her, haben wir die genommen und viele von diesen Wörtern dann ladinisiert. Nicht? Um nur ein kleines Beispiel zu machen, Schenken, das Zeitwort Schenken, haben wir Schinke Nicht? Cinque, da ist drinnen die Wurzel von schenken. Nicht? Oder Geschenk haben wir la cincunda.
Wir sind Rätoromanen. Vor 2000 Jahren, 15 vor Christus, sind Tiberius und Drusus von Rom heraufgezogen, haben Rätien westlich von Bozen unterworfen und regiert. Und römische Kultur war viel stärker als die Kultur der Salvangs. Und da gibt es Sagen, die alte Konflikte aufzeigen.
Ich denke, auch wenn ein Volk klein ist, aber kein eigenes Idiom hat, so ist es kein Volk. Wir müssen von den alten Leuten lernen. Und wenn wir das, was sie wissen, weiter transportieren, dann haben wir nur wenig hinzuzufügen, weil das, was sie uns überliefern, schon so umfassend ist.
Svalcelet heißt es noch oft, wenn ein Ladiner in seiner angestammten Sprache redet. Ladiner, die Grobwalschen oder Krautwalschen. Lange Zeit wurden sie so genannt, ein wenig verächtlich und mit nicht geringer Arroganz der deutschsprachigen Bevölkerung, vor allem im Pustertal. Und das hat durchaus Tradition, wenn auch eine zweifelhafte. Schon der Südtiroler Landeschronist Marx Sittig von Wolkenstein schreibt um 1600 in seiner Ansicht des Grödnertals:
In diesem Tal Gröten redt man auch die grobwelsche Sprach, die unser einer nicht verstehen kann.
Immer wieder haben Gegner des Ladinischen diese Sprache zu einem bloßen Dialekt herabgewürdigt, zu einer italienischen Mundart, um die ladinische Bevölkerung in ihrer politischen Zugehörigkeit zu manipulieren. Und bis heute ist die ladinische Landschaft gespalten. Während das Gardatal und Grödnertal regierungspolitisch zur autonomen Provinz Bozen gehören, wurde das Fassertal der Provinz Trient zugeschlagen und das Buchensteiner Tal unter die Verwaltung von Belluno gestellt. 4 Täler, 3 Provinzen, administrativ zerstückelt. Das erschwert das kulturelle Selbstverständnis, auch wenn sich das Image der Ladiner längst grundlegend gewandelt hat, vom armen Krautwalschen zum reichen Ladiner. Durch den Tourismus. Einer der ersten, der die ladinische Welt auf Saumpfaden und Karrenwegen, aber mit offenen Augen durchwandert hat, war Alexander von Humboldt auf dem Weg zu einem geologischen Kongress in Predazzo 1820. Dann kam der Wiener Alpinist Paul Grohmann und erstieg 1869 den als unbezwingbar geltenden Langkofel. 20 Jahre später wurde von der Sektion Ladinia des Deutsch-Österreichischen Alpenvereins die Puetz-Hütte errichtet. Und allmählich kam, was kommen musste. Wo einst neben Kirche und Widum nur ein paar Bauernhöfe standen, sind in den letzten Jahrzehnten in atemberaubendem Tempo Hoteldörfer hochgewachsen. Ladin als exotisches Tourismuselixier. Nicht immer zum Vorteil des Brauchtums und der Lebenshaltung. In Wolkenstein zum Beispiel, dem ladinischen Selva, gibt es heute mehr Tea-Rooms und Nightclubs als traditionelle Hausnamen. Nicht zu vergessen der Ladin-Pub in Campitello, wo moderne Hexen ihre Verführungskünste spielen lassen. Keine Frage, sie sind reich geworden, die Krautwalschen von einst. Und die Kehrseite der Medaille ist nicht Verachtung, sondern Neid. Berufsladiner heißt der neue Trend.
Unsere Schönheit, unsere Naturschönheiten sind unsere größte Gefahr, weil wir sie verkaufen. Mhm. Und wir sind in dem großen wirtschaftlichen Glück, dass der Gast betteln muss, Geld auszugeben. Wir können dir nichts reservieren, wir haben schon alles hergegeben. Und wenn er kommt, dann muss er sich zeigen mit großem Auto, schönen Kleidern und viel Geld. Der Gast. Und große Gäste begnügen sich mit kleinen Häusern, geben wenig Geld aus und kommen in Berührung mit uns. Sonst stört der Gast.
Von armen Bergbauern und Krautwalschen zu Tourismusmanagern und Hoteldirektoren. Fremde Gäste haben den Ladinern gezeigt, was ihre Berge wert sind. Ob die alten Werte überleben, wird sich zeigen. In so manchem Ort sind an die Stelle von 2 Kramerläden für 60 Bauernfamilien 4 Bankinstitute mit 30 Geldzählern getreten. Und so erschallen sie vielleicht lauter denn je, die Silbertrompeten aus dem Farnesreich.
Die Sage der Aurora. In Antarreba, in la Marmolada, il Namunt scura, foscia, il padon. Et stamunt eri la dings expulsa, cal fos un ragn sot terrait. E i vedli fodomi, baia da xragn, e di joca le la ragn, d'lor, d'l'argent, d'l'esperas d'valuta, al fo la ragn d'lor, e dai mils spidli. Purcic, dea cal es cur, m'salni illumine, xragn sot terrait. Da chandaras da linternas e luminus nie multiplique contegrain spidli d'or cto loc stalum e la smurla in die cantums bleu scurz.
Die ladinische Sprache kommt zur Hälfte aus dem Lateinischen der alten Römer. Dort hieß Aurum das Gold und Aurona heißt im Ladinischen Reich des Goldes unter 1000 Spiegel. Dieses Reich bestand für die Ladiner unterhalb des Padonkammes bei Araba und Buchenstein im Inneren des Berges. Da es dort nie Tageslicht gab, brannten Tausende von Kerzen und Laternen, deren Licht wiederum von 1000 Spiegeln aus purem Gold vervielfältigt wurde. Der König dieses unterirdischen Reiches sorgte andererseits gut für seine Untertanen, indem er gegen Gold, Nahrung und Kleider für sein Volk eintauschte.
In China kann die, il tome je na linterna, das ist sott. E am sein do mit der Post, sta linterna, sanz eh schürt der Post.
Eines Tages fiel eine der vielen Laternen von der Decke des Reiches und ein alter Mann stieg auf eine herbeigeholte Leiter, um die Laterne wieder an ihren Platz zu hängen. Dabei fiel sein Blick nach draußen, in die Welt außerhalb der Aurora. Dort sah er einen grünen Teppich mit bunten Tupfen bestickt. Leute mit langen Gesichtern, die von diesem Teppich fraßen. Gegenüber eine Stadt mit einem Schloss, das rote Mauern und weiße Zinnen hatte, die Sellergruppe in Neuschnee. Und über allem einen blauen Bogen, in dessen Mitte der König in gleißendem Lichte saß. Diesen betrachtete der alte Mann etwas zu lange, denn als er von der Leiter stieg, war er erblindet. Das Volk sammelte sich voller Neugierde um ihn, und als der König davon erfuhr, ließ er ihn ins Verlies werfen, wo es noch dunkler war als im Reich der Kerzen. Doch die Königstochter Somavida hatte ebenfalls dem alten Mann gelauscht und weilte fortan, so oft es ihr möglich war, in der Nähe des Tores der Aurora, das spannend dick und aus purem Gold war. Ab und an weinte sie, und das hörten die Hirten, die auf der anderen Seite ihre Tiere weideten. Sie erzählte ihnen von ihrer aller Schicksal, und über kurz oder lang erfuhr Odolges, der König von Kontrin, am Fuße der Marmoleda davon und beschloss, die Prinzessin zu befreien. 7 Tage musste er mit seinem Schwert auf das Tor einschlagen, bis es aufsprang und er Somavida in die Arme schließen konnte. Sie bot ihm an, so viel Gold und Edelsteine mitzunehmen, wie er tragen könne. Er jedoch begnügte sich mit der Liebe der Prinzessin, die ihm wertvoller war als alles Gold und Silber der Aurora. Seither hatte Prinz Odolges den Namen Feuerschwert, Sabia da Fög, denn an der Spitze des Schwertes war so viel Gold hängen geblieben, dass es in der Sonne wie Feuer leuchtete.
La gent, al bu l'occasion, la gent l'Aurora, al bu l'occasion, ni fora d'lai, d'l rein, d'la ricazza, d'lore d'la gent, et podai gi, nos bel rein, a mesa de montes, cadet en quels dolomites. E magari ti fu domi il descendente l'Aurora. L'Aurora è il ricazza per cic l'or sluminà. Fora el kunten tazza. Por chikan po tambel. Ricazza ns marida nia con fortuna. Mola kunten tazza.